Ja, einen guten Morgen auch von mir. In dieser besonderen Situation sind wir gezwungen zusammenzurücken. Ihr seid durch den Bau, dass wir hier so schön eng beieinander sind. Ich denke auch, das, was sich jetzt tut in unserer Gesellschaft, wird dafür sorgen, dass wir zusammenrücken müssen. Ich werde noch nachher darauf eingehen. Ein Spion mit Durchblick. Alex hat es schon angedeutet, worum es heute geht. Spionagegeschichten sind ja immer höchst interessant. Die Bibel ist übrigens voll davon. Eine möchte ich heute aufgreifen, um sozusagen den biblischen Boden für das zu bereiten, was ich dann im Anschluss natürlich auch in unsere persönliche und gesellschaftliche Situation hineinsagen werde. Spionagegeschichten, ja, die bekannteste, allerdings fiktive, ist wohl James Bond. Ja, seit 1962 sind schon 24 offizielle Versionen von James Bond über die Bildschirme und Kinoleinwände gelaufen. In diesem Jahr kommt der 25. raus. Keine Zeit zum Sterben. Ist natürlich ein heikler Titel in unserer Zeit. Ja, fiktiv, es gibt aber natürlich auch Spionagegeschichten, die sind nicht fiktiv. Die bekannteste Spionin aller Zeiten war eine holländische Tänzerin, die den Künstlernamen Martha Hari hatte. Und sie ist unter dem Decknamen H21 vom deutschen Geheimdienst geführt worden. Sie ist dann aufgedeckt worden und hat 1917 von den Franzosen den Prozess bekommen und wurde dann auch tatsächlich exekutiert, hat aber dem deutschen damaligen Geheimdienst große Dienste geleistet. Und auch in der Bundesrepublik hatten wir ja einen bekannten Spionagefall. Das ist die Geschichte mit dem Kanzleramtschef Günter Guillaume. Der ist ja 1972 engster Berater von dem damaligen Kanzler Willy Brandt geworden und ist dann 1974 aufgedeckt worden. Also da hat die Stasi wirklich gute Arbeit geleistet. Oder Marvis Wolf mit seinem Geheimdienst. Denn da ist wirklich an zentraler Machtposition ein Agent eingeschleust worden, der für die Bundesrepublik viel Schaden angerichtet hat und dem Geheimdienst der DDR natürlich viel Nutzen gebracht hat. Willy Brandt ist dann darüber auch gestolpert, also er musste dann zurücktreten. Ja, wie gesagt, die Bibel ist voll solchen Geschichten. Ich denke zum Beispiel an die stadtbekannte Prostituierte Rahab, die in Jericho lebte und zwei Kundschafter der Israeliten, Spionen, Obdach bot, als sie drohten entdeckt zu werden. Sie hat sie auf dem Dach ihres Hauses unter großen Flachsbündeln versteckt. Und als dann die nach ihnen gesucht hatten, das Haus verlassen haben, wurden diese dann an einem Seil an der Stadtmauer runtergelassen. Also es gibt da ganz abenteuerliche Geschichten. Ich möchte gerne mich heute mal auf den Josua stürzen. Josua war ja auch Spion. Er war Agent für das Volk Israel. Es war ja so, dass das Volk schon anderthalb Jahre durch die Wüste gewandert ist nach dem Auszug aus Ägypten und kam jetzt an die Grenze des verheißenen Landes. Und nun ging es ja darum, auszukundschaften, auszuspionieren, wie sieht es denn da aus? Wie sind die Feinde, die zu besiegen sind, wie ist die Bevölkerung bewaffnet und was erwartet uns eigentlich in diesem verheißenen Land? 12 Kundschafter wurden auserwählt, undercover in das Land Kanaan zu gehen und die Sachlage auszuspionieren. Ich lese uns mal den Text, der das beschreibt, aus 4. Mose 13, Abvers 25. Und sie, die 12 Spione, kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hittiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land, auf das sie ausgekundschaften hatten, und sagten, Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Das war also der Sachstand, das, was dem Mose und dem Aaron berichtet wurde. Die Kundschafter kehren zurück und sie versetzen das Volk in eine tiefe Depression. Ja, das Land ist zwar verheißungsgemäß herrlich und fruchtbar, aber uneinnehmbar. Und in dieser kritischen Situation treten nun Josua und Kaleb auf. Lesen wir dann ein Kapitel später. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land auskundschaftet hatten, zerrissen als Zeichen ihrer Bestürzung ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Ja. Ist doch ein Phänomen. 12 Leute ziehen aus. 12 Leute sehen genau das Gleiche und 12 Leute ziehen aus. 12 Leute sehen genau das Gleiche, 10 davon sind so erschreckt über das, was sie sehen, und versuchen, das Volk abzuhalten von der Einnahme des Landes, verbreiten dazu auch Fake News. Nichts ist ihnen schlecht genug, um das Volk abzuhalten, das verheißungsgemäße Land einzunehmen. Aber 2, die genau das Gleiche gesehen hatten, kam zu dem Schluss, dass die Landnahme gelingen wird. Woran liegt das? Was ist der Unterschied zwischen diesen 10 und diesen 2? Ich denke, die Ursachen sind die gleichen, die auch wie bei einem Verkehrsunfall, wenn Zeugen berichten, die Berichte einfach unterschiedlich sind, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Jeder sieht das Gleiche, das Gleiche ist abgelaufen, aber er sieht es aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen persönlichen Situation heraus. Und das führt zu anderen Schlussfolgerungen, wie diese Situation zu handeln ist. Was war denn die Perspektive, aus der die 10 Kundschafter geurteilt haben? Sie blickten auf das vordergründig Sichtbare und sahen die großen Schwierigkeiten, die vor ihnen lagen. Und das war die Perspektive Josuas und Kalebs. Wir haben es vorhin gehört aus dem verlesenen Text. Sie sahen beide die Sachlage aus der Perspektive Gottes. Sie stützten sich auf die Verheißungen Gottes. Und darum geht es mir heute Morgen, dass wir erkennen, die Perspektive, aus der wir eine Angelegenheit betrachten, ist ausschlaggebend für unsere Beurteilung der Sachlage. Es geht mir heute um die Perspektive. Und wir werden mal schauen, was die Bibel zur Perspektive sagt. Die Kernfrage ist also für heute Morgen: Wie bekommen wir den Durchblick Josuas? Wie gelingt es uns, seine Perspektive einzunehmen, so wie wir es im biblischen Bericht haben? Eine Perspektive, aus der man etwas beobachtet, ergibt sich erstens aus dem Standpunkt, den man einnimmt, zweitens aus der Blickrichtung, die man hat, und drittens spielt natürlich die Qualität der Sehwerkzeuge und auch die Lichtverhältnisse eine Rolle. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie das im geistlichen Bereich ist. Ich beginne mit dem letzten Aspekt, die Qualität der Sehwerkzeuge. Ja, wir haben ja fantastische Schöpfungswunder in unserem Kopf mit den Augen. Wenn man sich das mal durchdenkt, dieser Augapfel, wie der so gelagert ist, dass wir ihn in alle Richtungen drehen können, in jede Richtung gucken können, nach oben, unten, rechts, links, und zwar auf beiden Seiten gleichzeitig, wenn alles gesund ist. Das ist schon genial. Dann die Linse, die ihre Brechkraft durch Muskelkontraktion, also durch Veränderung ihrer Dicke, ändern kann, sodass wir fokussieren können, scharf sehen können in der Ferne und dann auch wieder lesen können, wenn unsere Augen dann noch jung und gesund sind. Die Netzhaut mit ihren unzähligen Photorezeptoren. Es gibt 120 bis 130 Millionen Stäbchen zur Hell-Dunkel-Erkennung in jedem unserer Augen. 6 Millionen Schatzen zur Farberkennung. Also es ist ein einziges Schöpfungswunder. Wir sind damit in der Lage, ein Spektrum zu sehen von 450 Nanometer. Also Nano ist der milliardste Teil eines Meters. 450 Nanometer, das ist rot. Und dann bis 750 Nanometer, das ist blau. Was davor liegt, vor dem Rot, ist Infrarot. Das kriegen wir nicht mit. Und Ultraviolett wäre so auf der anderen Seite, jenseits des Blaues, das können wir auch nicht sehen. Übrigens, das können Tiere besser. Ja? Tiere haben Augen, die können dann noch ein ganz anderes Spektrum wahrnehmen. Also wir sind da schon begrenzt, trotz dieses wunderbaren Schöpfungswunders, was wir durch unsere Augen haben. Wir können sehr Kleines nicht sehen. Wir können den Coronavirus nicht sehen. Die Infizierten tragen ihn bei sich und wenn sie husten, dann sprühen sie Tausende, wenn nicht Millionen dieser Viren in ihre Umgebung. Wir können es nicht sehen. Wir können die Dinge der unsichtbaren Welt nicht sehen. Wir können Kräfte nicht sehen. Die Gravitationskraft können wir nicht sehen. Wir können nur ihre Wirkung sehen. Wenn ich etwas loslasse, fällt es runter. Engel können wir gewöhnlich nicht sehen. Es sei denn, Gott öffnet uns auf besondere Weise die Augen. Auch Dinge wie Motive oder Gefühle können wir natürlich mit unseren Augen nicht sehen. Und in den Fragen der Erkenntnis Gottes kommen wir mit unseren natürlichen Augen sowieso nicht sehr weit. Denn die Bibel sagt, dass Gott mit unseren menschlichen Augen grundsätzlich nicht wahrnehmbar ist. Wir lesen in 1. Timotheus 6, Vers 16: Gott allein besitzt als einziger Unsterblichkeit und wohnt in einem unzugänglichen Licht, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Vielleicht wird uns unter diesem Aspekt nochmal bewusst, was für eine große Gnade Gottes es ist, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist und sichtbar und wenigstens in dem Bereich, wo wir denken können, auch wahrnehmbar und begreifbar geworden ist. Ja, jetzt kommen wir mit unseren Augen nicht weit. Da gibt es aber noch was, was hier eine wichtige Rolle spielt. Wir lesen bei der Salbung Davids durch Samuel, ja, wir erinnern uns, der sollte einen Sohn Isais zum König über Israel salben und dann kamen so die Brüder von David, große, kräftige Männer und Gott hat immer gedacht, der ist es nicht. Und dann sind da so 6 oder 7 vorbeigegangen und Gott hat immer gesagt, die sind es nicht. Und dann fragte Samuel, da gibt es nicht noch einen? Und dann dieses Jahr, da ist noch bei den Hirten, da ist noch so ein Junger, so mit rötlichem Haar, so ein Hübchen, der David. Und den hat Samuel gesegnet. Und dann heißt es, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wenn wir uns diesen Text mal im Hebräischen angucken, ich kann kein Hebräisch, aber ich habe darüber gelesen, über diesen Vers, dann heißt es eigentlich anders. Und so übersetzt übrigens auch die Zürcher Bibel. Da heißt es, die Menschen sehen gemäß den Augen oder nach den Augen. Der Herr aber sieht gemäß dem Herzen. Wenn man also dieser Übersetzungsmöglichkeit folgt, würde dieser Vers aussagen, Gott sieht mit seinem Herzen. Und sein Herz ist voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Wir sehen mit unseren Augen und beurteilen es mit unserer begrenzten Einsicht, Gott sieht mit dem Herzen. Können wir Menschen das auch? Ja, die Bibel sagt es ganz klar. Wir können auch mit dem Herzen sehen. Paulus schreibt in Ephesern in Kapitel 1, Vers 18, er, nämlich Gott, öffne euch die Augen eures Herzens. Also wir haben noch mehr Wahrnehmungsmöglichkeit als nur unsere physischen Augen. Gott, öffne euch die Augen eures Herzens. Wir brauchen also geöffnete Herzensaugen. Wie geht das? Paulus erklärt das in dem voranstehenden Vers, das ist Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Also wir dürfen es erbitten von Gott,
So wie Paulus es ja hier tut, für die Epheser, wir dürfen es erbitten von Gott, dass er uns die Augen unseres Herzens öffnet. Und wir haben gelesen, das geht nur durch den Geist Gottes, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Paulus erklärt auch sofort anschließend, was denn das Ziel ist. Was sollen wir denn sehen mit den Herzensaugen? Er öffne euch die Augen des Herzens, damit, jetzt kommt die Begründung oder das Ziel, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also hier geht es darum, etwas zu erkennen, zu wissen und zu erkennen. Erkennen ist ja noch mehr als Wissen, aber dazu müssen wir erst einmal wissen. Wir müssen wissen um die Hoffnung, die die Berufung Christi mit sich bringt. Wir sind eine GmbH, eine Gesellschaft mit besonderer Hoffnung. Ja. Und das ist keine Hoffnung nur für die Ewigkeit, das wohl auch, aber schon hier. Was ist denn das für ein tolles Wissen und für eine Hoffnung, dass Gott jeden Tag bei uns ist, uns führt und leitet, wenn wir uns ihm anvertrauen? Ich kann es jetzt nicht weiter entfalten. Das wäre mal eine Sache für sich, darüber nachzudenken. Was ist denn das für eine Hoffnung, ist in unserer Berufung zu Jesus Christus enthalten? Natürlich dann auch in der Ewigkeit. Was wird das sein, wenn wir bei ihm sind? Paulus schreibt ja, dass wir unser reiches und wunderbares Erbe erkennen. Die Herrlichkeit, die wir einst haben werden, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Ich kann mir Herrlichkeit nicht vorstellen. Also ich stelle mir dann was vor, was für mich so irgendwie besonders schön ist. Aber wie das sein wird, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, kann sich keiner vorstellen. Das wird gewaltig sein. Und dann spricht Paulus noch dass wir wissen, von der überwältigend großen Kraft, mit der Gott unter uns am Werk ist. Nein, das wünschen wir uns eigentlich immer noch viel mehr, dass wir erkennen, wie Gott wirkt. Und wir sehen es oft erst im Rückblick. Was könnte ich erzählen aus meinem Leben, wo Weichen gestellt wurden, die ich gar nicht, und Wege geöffnet, gebahnt wurden, die ich gar nicht gehen wollte. Und im Nachhinein sehe ich, was war da für eine Kraft Gottes am Werk. Dass es so gekommen ist, wo ich immer Nein gesagt hätte und die Umstände einfach nichts anderes zugelassen haben, da war Gott am Werk. Also unsere Herzensaugen sind geöffnet und erleuchtet, wenn wir in allen Situationen und Angelegenheiten unseres Lebens dieses Wissen einbringen und die Folgerungen daraus mit einkalkulieren. Bei Josua im Alten Testament war es die Berufung auf den Schutz und die Hilfe Gottes und auf die Landverheißung. Und wir dürfen uns auf all die herrlichen Verheißungen berufen, die uns in Gottes Wort gegeben sind. Wir als Neutestamentler, als Gemeinde Gottes, als Leibesgemeinde Christi. Auch mal eine interessante Aufgabe. Was sind denn die Verheißungen, die wir haben, als Menschen, die hier mit Christus, in Verbindung mit Christus leben? Das ist viel. Und eines werden wir heute auch noch hören. Wenn die Elberfeld-Übersetzung von erleuchteten Herzensaugen spricht, sind auch die Lichtverhältnisse angesprochen. Ja? Im Dunkeln sieht man nicht gut. Das ist übrigens bei manchen Nachttieren auch anders. Die können nachts sehr gut sehen. Wir nicht. Was machen wir, wenn wir abends im Dunkeln irgendwie im Wald sind? Ja, früher waren wir froh, wenn wir eine Taschenlampe dabei hatten. Heute hat eigentlich fast jeder sein Smartphone mit seiner Taschenlampenfunktion und dann können wir uns den Weg erhellen. Ja, aber so ist es auch im geistlichen Bereich. Ja, wir haben so eine Smartphone-Taschenlampe, aber eine viel hellere, als unsere kleinen Smartphones leisten können, an die Hand gegeben, nämlich das Wort Gottes. Wir lesen im Psalm 119, Vers 105, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ein ganz herrliches Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes gibt uns also Orientierung. Licht gibt uns Orientierung. Wir sehen den Weg und wir sehen, wo der Abgrund ist. Und der Geist Gottes ist es, der uns das Wort dann aufschließt in unser persönliches Leben hinein, in unsere persönliche Situation. Und gerade in den verwirrenden Zeiten, in denen wir leben und von denen Jesus ja auch sagt, dass sie kommen werden und noch stärker kommen werden, wenn, kurz bevor er wiederkommt, sind wir auf die Orientierung durch Gottes Wort angewiesen. Speziell auch durchs prophetische Wort. Das sagt er Apostel Petrus, in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 19. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Also Gottes Wort gibt uns Orientierung und wir können all das, was auf uns einstürmt, prüfen und beurteilen anhand des Wortes Gottes. So, was ist denn nun die Blickrichtung für die richtige Perspektive, die wir einnehmen wollen? Die Blickrichtung ganz klar nach oben. Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferweckt worden, so sucht nach dem, was oben ist. Nämlich dort, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzen. Der Hebräerbrief sagt es ähnlich. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Christus anschauen, das ist die richtige Perspektive. Das ist die richtige Blickrichtung. Christus anschauen heißt, in der ständigen Verbundenheit mit ihm zu leben. Und bei allem, was uns begegnet, zu fragen, Herr, wie siehst du denn das? Wie beurteilst du denn die Lage? Was sind denn deine Kriterien für die Beurteilung dieser Angelegenheit? Ich muss für mein Leben sagen, ich mache das noch viel zu wenig. In den großen Dingen ja. Aber vielleicht würden wir noch viel mehr Wunder erleben, wenn wir auch in den kleineren Dingen unseres Lebens immer wieder uns ausrichten, orientieren darauf, Herr, was würdest du jetzt tun? Was würdest du jetzt sagen? Wie beurteilst du die Lage? Das ist eine ständige Gebetsverbindung, die wir haben können. Ich fand es jetzt gut in der Ansage, dass die Zeit, die mancher hat, jetzt auch genutzt wird, um stärker zu beten. Das ist auch wichtig. Das braucht unsere Welt, unsere Gebete. Gebet heißt ja nicht nur, dass wir dann eine gewisse Zeit mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen oder so da sitzen, sondern es ist ja eine Dauerbeziehung eigentlich. Ein sehr schönes Bild, habe ich wahrscheinlich auch hier schon mal gesagt, ist ja so die Internetverbindung. Man ist online. Ja? Online sein heißt nicht, dass ich ständig irgendeine Webseite aufrufe. Aber online sein heißt, dass ich sofort, wenn immer es nötig ist, sofort die Verbindung habe. Und so ist es auch im Gebetsleben. Der Hans-Peter Reuer hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, nach dem Amen bete weiter. Ja? Darum geht es eigentlich. Das ist nicht nur so... Wir fangen an zu beten, dann sagen wir Amen und dann ist Schluss, sondern diese innere Verbindung, dass die permanent da ist. Oder heißt es auch, dem Geist Gottes Raum geben. Ja, der Geist Gottes nimmt immer den Raum ein in unserem Leben, den wir ihm geben. Und das wäre mal auch eine interessante Sache zu prüfen, wo sind denn so die kleinen Kammer in meinem Lebenshaus, die ich noch so gern für mich habe, wo die Tür verschlossen ist, weil ich da mein eigenes Ding machen will. Ja? Der Geist Gottes will uns ganz. Und das heißt aber auch, Gemeinschaft zu pflegen. Denn in dem Bruder, in der Schwester wohnt ja auch durch den Geist Gottes der Herr. Und dann können wir auch unsere Schwester, unseren Bruder um Rat fragen. Und vertrauen darauf, dass sie uns guten Rat geben, wenn sie auch mit Jesus Christus leben. Also wir haben als passendes Sehwerkzeug die erleuchteten Herzensaugen. Wir haben das Wort Gottes, was uns den Weg ausleuchtet und wir haben die Blickrichtung nach oben zu unserem Herrn. Was ist nun, das war der dritte Punkt, der noch aussteht, der richtige Standort für die göttliche Perspektive? Darüber schreibt Paulus an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 10. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Christus, das Fundament unseres Lebens, Christus der Fels, so wie er uns ja sogar auch schon im Alten Testament bezeugt hat. Und hier möchte ich einfach mal fragen, hast du diese Lebensgrundlage? Hast du Christus als den Felsen, als das Fundament deines Lebens? Das ist die einzige Möglichkeit, die richtige Perspektive einzunehmen, die Gott sich für uns wünscht. Denn er liebt uns ja, er will uns führen und leiten. Dazu brauchen wir Christus als das Lebensfundament. Also wir brauchen geöffnete Herzensaugen und die Erfüllung mit dem Geist Gottes und das Wissen um die Herrlichkeitsziele, um gut sehen zu können. Wir brauchen einen zielgerichteten Blick, der auf Jesus Christus selbst gerichtet ist. Und wir müssen die richtige Perspektive haben. Christus als den Felsen und das Fundament unseres Lebens. Das sind die Voraussetzungen, um das, was uns im alltäglichen Leben begegnet, aus göttlicher Perspektive zu sehen. Es gibt jetzt noch etliche Beispiele aus der Bibel, wo wir deutlich sehen können, was passiert eigentlich, wenn man diese Perspektive einnimmt oder diese Perspektive verlässt. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen, was wir alle kennen, aber was mich auch immer wieder fasziniert. Das ist die Geschichte mit Petrus, wie er auf dem Wasser geht. Das ist eine faszinierende Geschichte. Die illustriert das genau, wie das ist mit dieser Perspektive. Da ist so eine tolle Sache passiert. 5000 Leute wurden gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Und alle sind begeistert. Und die Jünger fahren jetzt auf dem See nach Hause. Es ist schon dunkel geworden. Jesus hat sich zurückgezogen und dann kommt der Sturm. Ja. Ist ja auch in der Bibel immer so ein Bild, der Sturm. Die Dinge, die einbrechen in unser Leben, da wo es uns gerade besonders gut geht. Dann kommt der Sturm. Und die Jünger sind beunruhigt. Und wer schon mal in Israel war, der See Genezareth, der scheint ja gar nicht so groß zu sein. Also da denkt man gar nicht, was da so passieren kann. Aber da können richtige Stürme abgehen. Also da gehen die Wellen hoch. Und wir wissen ja auch aus einem anderen Bericht, dass die Wellen dann ins Boot schwappen können. So hoch können die Wellen gehen. Das ist die Geschichte, wo Jesus schlief. Und das Wasser kam schon ins Boot. So, die Jünger sind also völlig hilflos eigentlich in diesem Sturm, in diesem Tohuwabohu. Und dann kommt eigentlich das Schlimmste. Dann sehen sie ein Gespenst, eine Gestalt über das Wasser kommen. Und sie fürchten sich. Und dann sagt Jesus, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist mir mal so unter die Haut gegangen. Gerade das, was in unserem Leben uns Angst macht, dahinter kann Jesus sein. Es kann auch anders sein, aber es kann sein, dass es Jesus ist, den wir eigentlich nur nicht erkennen. Wir sehen in dem, was uns da begegnet, nicht, dass es der liebende Herr ist. Es ist uns ungewohnt, unbekannt, unbegreiflich und wir haben Angst. Und es ist Jesus selbst. Vielleicht können wir das auch mitnehmen. Also das ist mir mal so ganz wichtig geworden, dass gerade in den Situationen, die uns Angst machen, letztlich möglicherweise Jesus dahinter steht. Jesus ist immer da. Aber wir erkennen ihn manchmal nicht als den, der hier ist und der uns sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es doch. So, und dann kommt ja die Geschichte, dass Petrus sagt, Herr, wenn du willst, dann komme ich auch aufs Wasser. Man muss sich das mal richtig vorstellen, so Kopfkino. Wellen, Gischt. Stellen wir uns das mal vor, wir stehen am Bootsrand und machen diesen Schritt. Ja, unsere Erfahrung ist mit Sicherheit, wir gehen unter. Das heißt, Petrus hat sich in absolute Lebensgefahr begeben. Aber er tut es. Jesus sagt, komm. Und Petrus tut es. Und auch das muss man sich, habe ich mir versucht vorzustellen, also können wir eigentlich nicht. Ist Petrus mit den Wellen immer hoch und runter gegangen oder ist er auf so einer unsichtbaren Ebene unter der Wasseroberfläche? Glauben wir, wissen es nicht. Aber er ging auf dem Wasser. Und er geht zu Jesus und ist schon dicht bei Jesus. Und jetzt kommt der Perspektivwechsel. Der Kopf setzt ein. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich müsste doch untergehen. Und er guckt sich um, guckt weg von Jesus, sieht die Wellen, guckt auf die Wellen, er nimmt die falsche Perspektive an. Und? Er geht runter. Ja. Aber Jesus ist ja da. Jesus hält ihn, zieht ihn hoch. Und dann sieht Petrus Jesus wieder an. Ich glaube, das war für ihn eine Lektion für das ganze Leben. Also das war mal so ein Beispiel, wie das sein kann mit der Perspektive. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, wie Gott manchmal auch unsere äußeren Augen öffnet. Ich hatte es ja schon gesagt, wir sehen Engel in der Regel ja nicht. Aber Gott kann auch das bewirken. Denk an die Geschichte, eine Spionagegeschichte übrigens. Der Elisa, der Prophet, der hatte den Naaman geheilt. Naaman war ein Feldherr eines heidnischen Königs. Und darum ging er da im Königshaus bei dem Aram ein und aus. Und Elisa kriegte immer mit, was der Aram plante gegen Israel. Und Elisa war praktisch Spion am Hofe Arams und hat es dem israelischen König immer wieder gesagt. Die waren vorbereitet und jeder Angriff Arams war von den Israeliten abgeschmettert worden, weil die Bescheid wussten. Und dann hat sich der König Aram gesagt, wir haben einen Maulwurf. Irgendjemand verrät den Israeliten die Pläne. Und dann kam er auf Elisa. Und dann hat man ein ganzes Heer gegen ihn geschickt. Und dann waren sie in Dothan, Elisa und sein Knecht, der ihm beigestanden hat, geholfen hat. Und dann kommt das Heer und der Knabe ist völlig außer sich. Sieh, so viele Menschen gegen uns und du bist so ruhig, wie geht das? Und dann sagt Elisa, diejenigen, die bei uns sind, sind viel mehr als die, die gegen uns sind. Und der Knabe versteht es nicht. Und dann bittet Gott, dass dem Jungen die Augen geöffnet werden. Und dann sieht er die Engel. Das ganze Engelheer rundum um die Stadt Dothan. Und dann wurde er ruhig. Ja? Vielleicht auch was, was wir mitnehmen können. Die, die bei uns sind, sind viel mehr und viel mächtiger als die, die gegen uns sind. Nun möchte ich aber natürlich noch auf das kommen, was jetzt eine Anwendung auch für unser persönliches Leben sein soll. Denn das aktuelle Beispiel, was uns natürlich zurzeit besonders bewegt, ist die Geschichte mit dem Coronavirus. Wie ist denn die Perspektive der Menschen? Vielleicht auch im Augenblick bei uns, ich weiß es nicht. Aber was wir jetzt sehen in unserer Umwelt ist Fragen natürlich. Wie geht es weiter? Was soll das? Wäre noch das Harmloseste. Meistens ist es Angst. Und Angst gesteigert bis zur Panik. Ja, wir sehen es an den Hamsterkäufen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Klopapier wegen den Leuten in den Lagern ist. Wir waren gestern Abend noch mal kurz bei Aldi, nicht wegen Klopapier, aber da war auch wieder nichts. Ja. Also es ist unglaublich. Es ist ein Indiz dafür, für die Angst, die die Menschen haben. Die sich auf alles Mögliche vorbereiten wollen. Das kann man ja auch verstehen. Ja, auch wir haben ja im ersten Augenblick Angst. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt aber auch, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, im ersten Augenblick haben wir natürlich unsere Ängste. Und es sind ja auch Existenzängste. Ja, wenn jetzt die ganzen kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden, die Cafés geschlossen werden, da hängt ja unglaublich viel Existenz dran. Wir werden eine große Welle von Insolvenzen sicherlich in der Zukunft vor uns haben. Das macht Angst. Das ist erstmal natürlich. Aber wie gut, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen. Wir können jetzt die richtige Perspektive einnehmen. Was können wir denn sehen mit den erleuchteten Herzensaugen? Wir wissen erstens, Gott sitzt im Regiment. Gott entgleitet die Situation nicht. Und wir sehen zweitens, dass Gottes ein leichtes ist, mit einem winzigen Virus, den unsere Augen gar nicht sehen können, die gesamte Gesellschaft zu paralysieren. Wir sehen auch viele Opfer. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber wir sehen, dass all unsere Schutzmaßnahmen, unsere Impfungen, natürlich auch die Schutzmaßnahmen hier in den Krankenhäusern, letztlich alle von Gott mit einem Handstreich ausgeschaltet werden können. Wir sind alle überfordert. Wie klein und hilflos sind wir vermeintlich großen Menschen angesichts dieses winzigen Covid-19-Virus. Das sollte uns zu denken geben. Wir tun das, was in unserer Lage verantwortungsvoll ist. Ja, also da nehmen wir uns nicht aus. Wir geben uns möglichst nicht die Hand. Wir waschen uns die Hände. Und wir draußen an der Tür sind ja die ganzen Regeln auch aufgeschrieben. Natürlich tun wir gut daran, das auch zu befolgen. Aber wir wissen doch letztlich, dass kein Virus uns erreichen kann, der nicht am Thron Gottes vorbei ist. Ja, Christen sind ja davon nicht ausgenommen. Kann ja sein, dass es uns dann auch mal erwischt mit einer Infektion. Aber dann hat Gott es zugelassen. Und Gottes Wille ist immer Liebeswille. Verstehen können wir das wahrscheinlich im ersten Augenblick nicht. Aber wir können es glauben und darauf vertrauen. Also verantwortungsvolle Hygiene, Kontaktvermeidung, aktuell auch die Absage der großen Gottesdienste. Ja, wir haben in unserer Gemeinde, haben wir gestern Abend noch versucht, irgendwie damit zu beraten. Wir gehen zwar damit um und es war zu spät, jetzt das abzusagen. Wir sind in der Regel mehr als 50 sonntags und haben dann die großen Familien mit vielen Kindern informiert, bleibt zu Hause, die Sonntagsschule findet nicht statt. Und wir beide sind ja auch hier, du hast es schon gesagt, werden also sicherlich unter weniger sein als 50, aber wir werden auf ein Hauskreiskonzept für den Sonntag übergehen. Das heißt, das ist auch eine Chance. Darum sagte ich vorhin, wir rücken zusammen. Hier ist es jetzt hauptsächlich wegen der baulichen Maßnahmen, aber das darüber hinaus, wir rücken zusammen, wir lernen uns besser kennen, wir sind in kleinen Gruppen. Wir lernen gemeinsam beten, denn wir haben eine Gebetsverantwortung auch in dieser Situation. Wir haben neue Chancen, Kontakte zu knüpfen, auch zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Denn der eine oder andere hat vielleicht mehr Zeit und sieht in seiner Nachbarschaft Familien, wo die Eltern nicht wissen, wohin mit den Kindern. Da kann man anbieten, die Kinder zu beaufsichtigen.
oder ältere Menschen, die gar nicht mehr rauskommen, dass man ihnen dann eben doch etwas einkauft und besorgt. Also da gibt es jetzt Möglichkeiten noch und nöcher. Wenn wir aus der geistlichen Perspektive sehen, haben wir als Christen in dieser Situation eine große Chance. Wir dürfen gelebte Nächstenliebe praktizieren. Und wie ist es mit unseren Ängsten? Brauchen wir wirklich nicht. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder gesunden Vernunft. Gesunde Vernunft, ja, wir werden uns an die Regeln halten. Gehört sich so, aber wir brauchen keine Angst haben. Gott ist da. Und das können wir vorleben. Und das können wir weitersagen. Denn die Menschen beginnen zu fragen. Die beginnen nachzudenken. Ja, wenn es mich jetzt erwischt, wie schnell kann mein Leben zu Ende sein? Da können wir ins Gespräch kommen. Mit unseren Nachbarn, mit unseren Kollegen, mit den Menschen, die wir treffen. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Kriege werden kommen, Unruhen kommen, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte. Und dann? Jesus sagt, wenn dieses anfängt zu geschehen, und das hat Alex vorhin auch schon gesagt, oder erwähnt und gebetet, das sind die Anfänge. Es wird noch viel schlimmer werden, wenn wir dem glauben, was in der Offenbarung geschrieben ist. Aber es fängt an. Dann senkt euer Kopf, seid bedrückt, seid betrübt. Nee. Jetzt haben wir wieder genau die Blickrichtung. Dann seht auf, erhebt eure Häupter. Warum? Weil sich eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Das ist unsere große Hoffnung. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er es auch tut. Und wenn wir diese Dinge erleben, wie wir sie jetzt in unserer Gesellschaft erleben, dann darf das ein Indiz sein. Es dauert nicht mehr lange. Jesus kommt wieder.